Jesaja 55 am Anfang. Da lädt Gott ein, bei ihm einfach zu holen, was man holen kann. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Das sind diese Zusagen, die Gott einst dem David verheißen hat. Wir haben ja heute die Predigtreihe, das Einzigartige an Jesus, und haben das Thema unserer Predigt aus Texten aus dem Johannesevangelium. Heute haben wir das Thema Alles für uns, Johannes 1, Vers 16. Von seiner Fülle, von Jesu Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Herr, mach du uns dieses Nehmen wichtig. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, durch die modernen großen Düsenflugzeuge ist heute das Reisen in die entferntesten Gegenden der Welt kein Problem mehr geworden. Und wenn die Touristen heute in entfernte Kontinente kommen, dann lernen sie zum ersten Mal richtig Menschen mit anderen Anschauungen kennen. Da gibt es andere Überzeugungen, andere Meinungen und andere Religionen. Es ist kein Wunder, sagen wir, Menschen haben einen anderen Blick für die Wirklichkeit dieser Welt. Sie machen sich andere Gedanken, sie haben andere Maßstäbe, andere Überzeugungen. Es ist ja etwas Schönes, dass unter uns sich so eine große Duldsamkeit, die Toleranz breit gemacht hat. Und von uns wird jeder mit Recht, hoffentlich aus Überzeugung, sagen können, jeder soll nach seiner Überzeugung leben. Wer von uns wird denn einem anderen seine Überzeugung streitig machen wollen? Es darf doch jeder in seiner Überzeugung leben, seine Meinung haben, seine Anschauung teilen, die er eben für richtig empfindet. Wer will denn heute noch sagen, wir allein haben Recht? Wer will denn heute sagen, ich habe die wahre Meinung entdeckt, meine Überzeugung ist die richtige? Wer will denn das? Wir wollen das. Haben Sie das gemerkt? Wir wollen das. Wir haben eine ganz arrogante Losung gewählt über diese Predigtreihe. Das Einzigartige an Jesus. Wir wollen niemanden damit verletzen und kränken. Wir wollen niemanden seinen Glauben wegzwingen. Aber es ist unsere Überzeugung. Und die deckt sich mit der Bibel. Dass Jesus so einzigartig, so viel größer als alles andere ist, dass wir sagen, nein, 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 da kann nichts damit konkurrieren. Es mögen Menschen auf der Welt andere Anschauungen und Meinungen haben, aber sie reichen von weit nicht an das heran, was wir in Jesus gefunden haben. Und deshalb, nein, wir müssen das anderen Menschen sagen. Wir können das nicht einfach so lassen, dass ein anderer Mensch seine Überzeugung hat. Wir müssen mit ihm reden. Wir müssen von unserer Erkenntnis mitteilen. Sie verstehen das Recht in Duldsamkeit, in Liebe. Aber wer einen Wert gefunden hat, der alles andere überstrahlt, der muss das einem anderen weiter sagen, es ist meine Überzeugung, dass kein Mensch in dieser Welt den Frieden finden kann, den man in Jesus hat. Ich bin der Überzeugung, dass ein Mensch so lange in seinem Leben suchend bleibt, bis er zu einem lebendigen Glaubensverhältnis in Jesus gefunden hat. Ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch so lange in seinem Leben im Unfrieden lebt, in der Unruhe, bis er den Frieden, der Jesus selber ist, angenommen hat. Das hat Jesus selber so deutlich gesagt und das hat Menschen zu allen Seiten immer wieder gereizt und es hat zum Widerspruch geführt und dann haben Menschen sich aufgelehnt und haben Jesus widersprochen. Wenn die Apostel angefangen haben und gesagt haben, es gibt in der ganzen Welt kein anderes Heil, dann war das eine gemeine Rede gegen das, was der römische Kaiser bieten wollte. Gegen den Frieden, den die Politiker verschaffen wollten. Gegen das äußere Heil und Wohlergehen der Menschen. Wenn die sagten, es ist kein anderes Heil unter dem Himmel, darin wir sollen selig werden. Kein anderer Name als allein der Name Jesus. Das ist einzigartig in ihm. Und es hat auch zu Lebzeiten Jesu diesen großen Widerspruch ausgelöst. Warum ist denn Jesus gekreuzigt worden? Die Juden zur Zeit Jesu waren so duldsam, wie wir heute duldsam sind. Warum soll einer nicht seine verschrobene Meinung haben? So hätten sie doch sprechen können. Aber Jesus hat allein gesagt, ich bin der Weg, niemand anderes. Ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, weil ich allein das Leben bedeute und bringe und wirken kann. Das hat zum Widerspruch gereizt. Und das war nur die folgerichtige Konsequenz, dass Menschen das Nein zu Jesus gerufen haben und ihm das Leben genommen haben. Das gehört dazu. Ich kann verstehen, wenn einer zu Jesus Nein sagt, wenn einer die ausgestreckte Hand Jesu wegschlägt. Das ist verständlich. Aber eins kann ich nicht verstehen, dass man aus Jesus eine unverbindliche Meinung und Religion macht. Das widerspricht dem, was Jesus wollte. Das Einzigartige an Jesus. Ich möchte heute zwei Dinge entfalten unter einem Leitthema. Jesus, der schroffe Gegensatz. Einmal der schroffe Gegensatz aller Religionen. Ich möchte Ihnen auch etwas Lehrhaftes bieten. Ich möchte, dass wir Dinge klarer erkennen. Jesus, der schroffe Gegensatz gegen alle Religionen. Es gibt heute Menschen, die ohne Religion leben, die sagen, ich brauche keinen Glauben an Gott, ich kann für mich allein leben. Ich kann meinem Glauben allein dienen. Ich kann auch ohne Gott leben, ich lebe mein Leben, so wie ich es eben für recht ansehe. Ist es wirklich ein Leben ohne Religion? Was ist eine Religion? Unser ruheloser Geist sucht sich in dieser Welt einen Punkt, an dem er sich orientiert. Es ist wie ein Navigationsoffizier, der sein Schiff durch die Nacht steuern muss. Und da braucht er für seinen Sextanten entweder bei Tag die Sonne oder bei Nacht einen Fixstern, damit er seinen Kurs bestimmen kann. Er braucht einen Orientierungspunkt. Er braucht einen Kompass. Er muss wissen, wo Norden liegt. Sonst hat er überhaupt keinen Punkt, nach dem er sich orientieren kann. Und so haben Menschen mit ihrem ruhelosen Geist Orientierungspunkte gesucht. Es gibt in der Welt viele Religionen Orientierungspunkte, von denen ich aus mein Leben bestimmen lasse. Und Menschen setzen heute andere Orientierungspunkte ein. Letztlich ist es das Gleiche, was alte Menschen mit den Religionen gemacht haben. Da lebt einer für das Schöne. Das ist sein Ideal, für das er sich einsetzt. Von dort her bekommt seine Zeit ihren Wert, die er gebraucht. Von dort her hat sein Geld Bedeutung, seine Lebenskraft. Ein anderer lebt für politische Ziele. Was unsere jungen Leute heute an utopischen Zielen leben, für eine klassenlose Gesellschaft, wo alle einander lieben und achten und wo kein Streit mehr herrscht, das ist ja so ein religiöses Ziel, so ein Orientierungspunkt. Nicht beweisbar, in den Raum gesetzt, wie ein Glaubenssatz. dafür leben wir, das ist das Ziel. Und alles, was wir heute tun, von diesem Ziel her bewerten und beurteilen. Es kann einer für seine Familie leben. Das ist mir ein und alles. Es lebt einer für die Arbeit. Da setzt er sich dafür ein. Und wie ein Christ im Glauben lebt, mit einer großen Hingabe, ja, wie ein Buddhist oder ein Hindu sein Leben darbringt, so kann ich mein Leben darbringen in einer großen Begeisterungskraft. Das kann mich beflügeln, dass ich mich einsetze für dieses Ziel, das ich mir gebe. Darauf baue ich, darauf verlasse ich mich, darauf traue ich. Es wird nur dann schlimm, wenn mein Ziel zerbricht, wenn mein Lebensinhalt kaputt geht. Wir treffen heute um uns her viele Menschen, die verzweifeln, weil ihr Glaube zerbricht. Da lebt einer sein ganzes Leben in der selbstverständlichen Annahme, es muss das Glück in meinem Leben kommen, und dann kann der Arzt ihm nicht eröffnen, dass seine Krankheit nicht heilbar ist. Er erträgt es gar nicht. So schwach ist sein Wirklichkeitssinn für die Vergänglichkeit dieser Welt. Ein anderer steht da in der Trauer seines Lebens und kommt nicht drüber hinweg, weil das, woran er sich orientiert, nicht hinüberreicht über die Wirklichkeit seines Lebens. Da kommt die Enttäuschung an Menschen, die uns übel mitspielen, die uns enttäuschen. Wir haben auf sie gebaut, wir haben das ganz festgenommen, als sie uns die Liebe versprachen, und dann war das nur ein Betrug. Und dann ist das alles zerbrochen. Und auf den Scherben dieser Erfahrung stehen wir dann und sagen, jetzt, was ist denn noch in dieser Welt, woran kann ich mich denn noch halten? Ich bin so froh, dass Jesus keine christliche Religion begründet hat. Es leben viele Christen heute in der Irrmeinung, Jesus wäre eine Religion, und dann haben sie eine Meinung über Jesus, das ist irgend so was Hohes und er gehört in die göttliche Welt und daran kann ich mich orientieren. Der Johannes sagt, wir haben Jesus doch nicht entdeckt als einen Punkt in unserem Denken, der uns irgendwie ganz hoch vorkommt. Er sagt, wir haben überhaupt nicht viel verstanden von unserer Welt. Das war nicht eine Religion, die wir da uns zusammengedichtet haben. Wir standen dort an den Scherben unseres Lebens. Und das ist das, was sie im Neuen Testament berichten. Da waren Leute, die keinen Schritt mehr weiter wussten, weil ihnen das Leben von Anfang bis Ende ein Rätsel war, die es über hatten zu leben, die sagten, keinen Tag halte ich es mehr aus in dieser Welt. Und dann kam Jesus und hat ihnen, was hat er ihnen gegeben? Freude am Leben heute. Jesus kam zu Menschen. Da war ein anderer, der an sich selber verrückt geworden war, der sagte, mein ganzes Leben war falsch, der auf der Flucht war vor sich selbst. Und dann kam Jesus und hat ihm die Vergebung der Sünden zugesprochen. Und so kommen Menschen bis heute zu Jesus und erkennen, er ist der mir an den Scherben meines Lebens, dort, wo mein Leben in die Brüche gegangen ist, wo meine Religion zerbrochen ist, das, wofür ich gelebt habe, mich eingesetzt habe, dort gibt er mir seine durchgrabene Hand. Dort, wo mir alles so sinnlos und so leer ist, dort kommt Jesus mit seiner großen Liebe und hält mich. Dort wird das einfach erzählt im Neuen Testament, wie am Grabe Menschen stehen. Und Jesus plötzlich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Menschen fangen an, sie verstehen noch gar nicht viel über Gott und über Jesus. Sie fangen an, von Jesus dieses Wort zu nehmen und mit ihm zu rechnen, und sie stellen ihn mitten hinein in ihre Traurigkeit und sagen, Herr Jesus, du bist da und ich möchte mich nur so an dich hinhängen, ich möchte dir vertrauen. Wenn sie einmal das verstehen, was christlicher Glaube anders ist als alle Religion der Welt, als alle Weltanschauung, sie brauchen in ihrem Leben gar nicht die Geheimnisse alle verstehen. Das fängt damit an, dass Jesus heute in ihrem Leben, dort wo ihr Leben in Brüche gegangen ist, wo sie Enttäuschungen haben, dort will er ihnen heute begegnen. Er sagt, gib mir deinen Kummer her, gib mir dein Leid her, deine Tränen, dein Versagen, deine Enttäuschung, dein Unvermögen. Herr, ich bin kraftlos. Und dann sagt er, ich komme doch zu dir. Ich gebe dir Kraft, die auf den Herrn harren kriegen, neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist die Botschaft des Johannes, dass er sagt, wir haben doch nicht Systeme gemacht. Wir wollen doch keine christliche Religion haben. Wir sind Leute, die von Jesus nehmen, tagtäglich, die mit ihm das Leben bestehen und die ihn hineinnehmen in den Werktag und die Freude haben. Wir haben alles bei ihm gefunden, alles bei ihm gefunden. Ich hatte Verwandte, die hatten ein großes Lebensmittelgeschäft. Das hat mir immer Eindruck gemacht, wenn dann sonntagmorgens plötzlich keine Butter im Hause war, sagten die, ach, ist nicht schlimm, wir gehen geschwind runter in den Laden und holen sie rauf. Das ist die Freude der Jesus-Jünger. Sie sind keine perfekten Leute. Sie haben alle Schwächen, die man nur haben kann. Aber sie haben einen Jesus, der bei ihnen ist. Und dies halten sie fest, ihn. Und sie sind mit ihm verbunden. Wir haben von seiner Fülle fortwährend genommen. Das ist unsere Lebenserfahrung. Das war mein erster Punkt. Jesus ist der schroffe Gegensatz aller Religionen. Und das zweite, Jesus ist der schroffe Gegensatz zu allem frommen Krampf. Es ist in unserem Leben immer uns allen wichtig, mir jedenfalls, und Sie sind sicher auch so hingebungsvoll, dass wir vor Gott etwas Großes wirken wollen. Wenn ich zu Hausbesuchen komme, dann finde ich eine große Bereitschaft, etwas für Gott zu tun. Menschen sind bereit, für Gott ein Opfer zu bringen, geldlicher Art, zeitlicher Art. Ich mache auch mal was für die Kirche. Aber das ist gar nicht das Erste, was Jesus will. Das Erste ist, dass er schenken kann. Das Erste ist, dass er gibt und wir nehmen. Wir wollen zuerst geben, ihm etwas verkaufen. Es erinnert mich an einen Hausierer, der vor Jahren einmal an meine Türe kam und mir da also so allerhand Kosmetika angeboten hat. Und ich habe gedacht, also lieber Mann, nee, also das ist mir zu unappetitlich, es war nicht so ganz sauber verpackt. Und dann habe ich gedacht, ach, gibt es 50 Penny und eine Mark, dann hat er eine Freude. Und dann wehrt er das nur ab und sagt, ich bin doch kein Bettler. Verstehen Sie, so kommen wir zu Jesus und sagen wir, wir wollen doch nicht von deiner Gnade leben. Wir können doch mit dir handeln. Wir sind doch gute Leute. Wir haben doch in unserem Leben auch unsere guten Seiten. Wir wollen doch auch für Gott etwas Rechtes wirken. Und Johannes winkt ab und sagt, wir haben Jesus dort entdeckt und dort liegt sein Einzigartiges. Dass wir uns ganz von ihm beschenken ließen. So wie ein lebenslänglich Verurteilter im Gefängnis auf einen Gnadenerlass wartet. So haben wir von Jesus das bekommen. Und sagen Sie, aber es hat doch eine Bedeutung im Leben, ob man strebt und ob man sich verbessert und ob man sich hochrackert. Ich möchte es mit einem Bild deutlich machen. Da ist in Alaska ein Pelzjäger, der da droben die kostbaren Pelze jagt. Er ist monatelang allein in dieser Eiswüste. Das ist ein strapaziöser Beruf. Er trifft keinen Menschen. Und dann hat er endlich eine große Menge Felle und packt sie auf seinen Schlitten und fährt zur nächsten Stadt an die Küste, um sie zu verkaufen. Und da trifft er unterwegs einen Mann und der sagt, du, ich habe eine Goldader entdeckt. Was sagt er? Jawohl, ich habe eine Goldader. Zeigt ihm seine Goldfunde, die er in der Hand hat und in der Tasche trägt. Und dann lässt dieser Pelzjäger seine kostbaren Felle auf seinem Schlitten liegen oder wirft sie vom Schlitten runter und zieht mit diesem fremden Mann hinaus an die Goldader, um dort Gold zu holen. Kostbarer ist das. Es ist in einem Leben groß, wenn einer strebt, und Religionen haben viele Leistungen hervorgebracht. Aber wir haben eine Goldader gefunden, die größer ist als alles. Und die Goldader ist, dass wir in Jesus all das gefunden haben, was man mit dem höchsten Streben nie erreichen kann. Da macht uns Jesus zu Kindern Gottes, wo er uns annimmt. da löscht Jesus alte Schuld aus für immer, wenn er seine Vergebung über unser Leben breitet. Und wenn sein Blut für uns spricht, dann gibt es nichts mehr, was uns anklagen kann. Und wenn er uns gewiss macht, dass nichts uns von seiner Liebe scheiden kann, dann breitet sich eine Freude aus, dann bekommt man einen Mut für die Aufgaben seines Lebens. Johannes weist uns auf die Goldader hin und sagt, wir haben die Goldader gefunden, wir haben das Einzigartige an Jesus entdeckt. Für uns war er nicht der Lehrer, der schöne Sprüche macht. Das ist uns gar nicht interessant, ob er Jesus zubilligt, dass der auch Großes gesagt hat und in der Bergpredigt große Weisheiten erkannt hat. Das, was uns an Jesus am wichtigsten ist, dass er uns Gnade gibt. Und dass wir bei Gott begnadigte Leute sind. Der Johannes fühlt sich vor Jesus wie ein Bettler und sagt, das ist das Große, dass man Jesus anhauen darf. Und bei Jesus einfach nehmen kann, so wie ein Bettler. Wir sagen es ja heute bei den Hausierern anders, die da in die Häuser kommen und 5 Mark wollen oder 10 Mark. Wir nennen sie Fechter, die da ihr Geld herausfechten. Und Johannes sagt, so muss man es machen bei Jesus. Dann ist man beim Einzigartigen dran, das er gibt. Man muss alles bei ihm holen. Man muss einfach ihn anhauen. Woltersdorf hat den Vers gedichtet, wie Bettler stehen bleiben und unverschämt betreiben, worauf sie angesprochen und an die Türe pochen, so sollen wir es wagen, an sein Herz anzuschlagen. Getrost und freudig beten, nicht von der Stelle treten. Wir wollen bei ihm kommen und sagen, Jesus, wir wollen die Fülle des Lebens haben. Du hast sie doch. Du kannst mein Leben wertvoll machen. Ich möchte mich doch nicht bescheiden und sagen, in meinem Leben ist so viel eben einfach nicht so schön. Wir wollen ihn bitten und sagen, wo du einkehrst, wird alles neu. Du kannst mein Gemüt und meinen Willen verwandeln. Du kannst eine neue Geburt aus mir machen. Jesus, wir wollen alles von dir haben. Ich will mich doch nicht in einem frommen Krampf ein wenig höher heben, sondern ich will das neue Leben haben. Wenn hier alte Menschen leben, die traurig und belastet sind, wissen Sie, dass Jesus ihr Leben auch im Alter so neu machen kann? Wie hat Festo Kivenscher im Neckarstadion dort unten gesagt, alte Menschen können so blühen, dass 19-jährige Mädchen neidisch werden auf diese alten Menschen, weil sie strahlen von Lebensfreude. Das wollen wir haben, dass Jesus unser Leben verwandelt, weil wir ihn haben. Johannes sagt, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Ich kann von Jesus nicht viel verstehen als das, was ich von ihm geholt habe. Und das ist eine Erkenntnis, die schon Melanchthon hatte in der Reformationszeit, als er sagte, wer Jesus erkennen will, der muss das erkennen, was er uns schenkt. Anders kann man ihn nicht erkennen, als da, wo man im Mangel seines eigenen Lebens ihn nimmt, seine Gaben nimmt und einen Bund mit ihm fürs Leben eingeht. Ach, sucht doch den, lasst alle stehen, die ihr das Heil begehret. Er ist der Herr und keiner mehr, der euch das Heil gewähret. Sucht ihn allstund von Herzensgrund, sucht ihn allein, denn wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, das ist die Last unseres Lebens, dass wir so viel vergängliche Leitziele haben, die uns alle enttäuschen, dass wir uns immer wieder blenden lassen von so vielem, was uns in die Augen sticht und woran wir unser Herz hängen, wofür wir brennen mit ganzer Hingabe, und was uns am Ende nur wie ein Traum vorkommt. Ja, Herr, unser ganzes Leben ist oft so wie ein Traum, mit all unseren Glückserwartungen und mit der grenzenlosen Enttäuschung. Wir danken dir, dass du uns hier nun begegnen willst, dass du dich uns offenbarst über den Enttäuschungen unseres Lebens. Ja, in der Enttäuschung, die wir an uns selber haben, in dem großen Fragen und Suchen unseres Lebens, dass du jedem von uns gewisse Antwort geben willst, dass du uns heute das Leben gibst, dass du heute Erfüllung und Freude schenkst, die doch alle Traurigkeit weit überstrahlen kann. Herr, wir wollen dich haben, die Antwort auf unser Suchen, der du allein das Heil bist, das uns satt machen kann. Wir danken dir, dass du uns heute das gewiesen hast. Und du setzt uns selbst als Lichter in dieser Welt, gib uns Geschick, dass wir das anderen erklären können, dass wir anderen das deutlich machen können, wie du allein die Antwort auf alles Suchen, Rennen und Jagen sein willst, wie allein du Befriedigung geben kannst, die nicht enttäuscht. Herr, wir bitten dich für deine Gemeinde in der ganzen weiten Welt. Setze du deine Christen hier zum Licht und zum Salz. Herr, lass uns nicht schuldig werden an unseren Mitmenschen. Gib uns Liebe und die ganze neue Art, die du nur wirken kannst, ins Herz, dass wir Täter deines Wortes werden und nicht dein Wort allein im Munde führen. Sei du auch bei denen unserer Gemeinde, die bedrückt, leidend, schwermütig und einsam sind. Wir bitten dich für unser Volk in seiner ganzen Ziellosigkeit. Gib du noch einmal eine Erweckung, dass viele zu einem lebendigen Glauben an dich kommen, und gebrauche auch unsere Gemeinde dazu. Gib du uns dieses Verstehen untereinander, dass wir Gehilfen werden, einander zu einem lebendigen und echten Glauben zu verhelfen, aneinander Seelsorger zu werden. Du willst es wirken, wir bitten dich darum. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wenn uns nun Jesus in unseren Alltag in die kommende Woche hineinsendet, dann will er für uns dieser Bezugspunkt sein, dass wir alles, was wir erleben, erleiden, was uns bewegt und was uns traurig macht, vor ihm leben und dass wir von seiner Fülle nehmen. Dazu segnet er uns. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.